DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Mein Name ist Michael Schuster, ich bin Chefredakteur der DBZ und freue mich sehr anlässlich des DBZ-Modulbaukongresses auf das Gespräch mit Julia Kund, Partnerin in dem Darmstädter Architekturbüro Grüninger Architekten BDA. Zuerst ein paar Informationen zu Grüninger Architekten und speziell auch zu dir, liebe Julia. Das Büro wurde 1998 von Thomas Grüninger in Darmstadt gegründet und wird seit 2022 gemeinschaftlich von ihm sowie Jörg Muntermann und als auch dir geführt. Im Büro sind ca. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Aktuelle Projekte von euch sind beispielsweise der Neubau des Bürgerhauses und der Freiwilligen Feuerwehr in Rohrbach, die Interimsunterkunft der Kita 37a in Frankfurt am Main, als auch der Campus am Niederpark, auch in Frankfurt am Main, und die Nibelungenhalle in Lorsch. Du hast an der Hochschule Mainz studiert und 2010 mit dem Diplom abgeschlossen. Seit 2010 bist du bei Grüninger Architekten und seit 2020 hast du einen Lehrauftrag an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden im Fachbereich Entwerfen. Liebe Julia, herzlich willkommen zum DBZ-Podcast anlässlich des DBZ-Modulbaukongresses.
Auch von mir hallo und ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung zum Gespräch und ich freue mich drauf.
Ja, ich durfte ja eben schon die Gastfreundschaft bei euch genießen. Macht sehr viel Spaß hier. Ich glaube, ihr habt auch wirklich Freude an eurer Arbeit.
Ja.
Den Eindruck habe ich hier schon mal gewinnen können.
Auf jeden Fall.
Anlässlich des DBZ-Modulbaukongresses hast du gemeinsam mit Friederike Frey und Etienne Matern den Modulbau der Kreisverwaltung des Landkreises Darmstadt-Dieburg in Darmstadt-Kranichstein, der mit Modulen von Kloisberg realisiert wurde, vor Ort erläutert. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es kann sein, dass wir das jetzt abkürzen in Ladadi. Also nicht wundern, was singen die da auf einmal? Nein, wir versuchen es nicht mit singen. Das ist einfach nur die Abkürzung für Landkreis Darmstadt-Dieburg. Wie seid ihr eigentlich letztendlich als Büro zu dem Projekt gekommen?
Das war eigentlich ein ganz klassisches Vergabeverfahren, also Bewerbungsverfahren, wo wir uns beworben haben mit Referenzen und dann genau der Landkreis sozusagen ausgewählt hat, wer das passende Büro dafür ist.
Und welche Erfahrung habt ihr grundsätzlich oder hat Grüninger Architekten halt grundsätzlich mit dem oder zu dem Thema Modulbau?
Tatsächlich haben wir ja schon sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Thema Modulbau oder Systemmodulbauweise, sag ich mal, ein bisschen größer gefasst. So in den letzten 20 Jahren haben wir tatsächlich schon relativ viele Projekte umgesetzt. Eins der ersten war 2005 tatsächlich für die Darmstädter Schulen haben wir ein Interimsgebäude erstellt, was tatsächlich also erstmal als temporärer Bau, als Auslagerung angedacht war und dann tatsächlich aber einfach Bestand weiterhin hatte bis heute und einfach viele verschiedene Schulen das nutzen, wenn dann die Schulgebäude im Bestand saniert werden, um dort eine Auslagerung zu finden.
Aber wenn ihr vor 20 Jahren schon die ersten Erfahrungen gesammelt habt, dann kann man ja euch schon fast zu Pionieren des Modulbaus irgendwie ernennen, oder?
Ja, vielleicht schon. Also und es ist tatsächlich auch was einfach kontinuierlich weiterhin Bestand hat. Also es war nicht so, da hatten wir dann mal so ein Projekt, sondern das ging einfach wirklich regelmäßig weiter in verschiedensten Projekten, auch mit verschiedensten Nutzungen tatsächlich. Also eben Schulbau ist ein ganz wesentlicher Punkt für Auslagerung, wenn eben saniert wird, aber auch Sporthallen oder tatsächlich auch Wohnungsbau hatten wir schon Berührungspunkte mit. Da war es eben nicht so dieses klassische Raummodul, von dem wir vielleicht ausgehen erstmal, wenn wir an Modul denken, sondern eben dieses vorgefertigte oder das systemische Bauen sozusagen.
Aber jetzt hast du ja verschiedenste Nutzungsarten schon eben aufgezählt. Aber warum überhaupt Modulbau? Wieso nicht konventionell?
Ja, also ich glaube grundsätzlich ist das Bauen mit Systemen ja eine Selbstverständlichkeit und ob das eben mit einem standardisierten Mauerwerksstein ist oder eben dann weitergedacht in Wandelementen oder hin zum Raummodul, da ist es irgendwie ja eine ganz logische Konsequenz eigentlich, das weiterzudenken von dem Kleinen ins Größere. Und natürlich ist es auch immer eine Sache mit dem Bauherrn. Wir arbeiten vorwiegend für öffentliche Auftraggeber. Und da ist natürlich auch immer so ein bisschen der Wunsch dahinter, Kosten- und Terminsicherheit. Und je mehr man eben vorfertigt und es irgendwie am Anfang schon des Prozesses irgendwie bestimmen kann, hat der Bauherr da einfach eine größere Sicherheit auf seiner Seite.
Ich musste gerade, weil du das sagtest, selbst der kleine Stein ist quasi schon das Mini-Modul. Ich muss mich an die Keynote erinnern von Philipp Meuser, als er auch die Bilder gezeigt hat aus der Sowjetunion, wo letztendlich auch, wie man damals vor Ort noch Steine gegossen hat, beziehungsweise und dann da aufeinander gesetzt hat. Und das hat er ja auch schon mit Modulen in dem Sinne verglichen. Ja. Das sind jetzt nicht die Module, die wir uns jetzt heute vorstellen, wenn wir uns über Modulbau unterhalten, die wir so im Kopf haben.
Ja.
Aber man kann es ja, glaube ich, so formulieren als die kleinste Einheit. Ich glaube, das könnte man so formulieren.
Ja, auf jeden Fall.
Aber die Zusammenarbeit jetzt sowohl mit euch, mit Kleusberg, mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat das funktioniert?
Also vielleicht dazu nur mal ganz kurz die Erklärung. Der Landkreis sozusagen ist der Bauherr, aber gleichzeitig auch der Nutzer, die Nutzerin sozusagen für das Gebäude, was wir dort in Darmstadt-Kranichstein erstellt haben, weil die Verwaltung da ja eingezogen ist. Und wir hatten praktisch eine Zwischenstelle, und zwar die Bauabteilung vom Landkreis, das DADI-Werk. Das heißt, wir waren quasi immer im direkten Austausch mit unserem Bauherrn. Und Kleusberg ist sozusagen dann der GU, der Generalunternehmer, der dann erst im Verlaufe des Projektes praktisch dazugestoßen ist. Das heißt, wir sind quasi klassischerweise für die Leistungsphasen 1 bis 4, also bis zum Bauantrag, ganz normal sozusagen in Anführungszeichen beauftragt worden, haben den Bauantrag erstellt. Und danach wird es so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Modulbau ein bisschen unkonventioneller, sage ich jetzt mal. Also die Reihenfolge der Leistungsphasen verschieben sich so ein bisschen, weil man bei Modulbau, wenn man da wirklich eben von dem Raummodul ausgeht, keine klassische Ausführungsplanung macht, weil die eben beim Modulbauhersteller dann letztendlich liegt und wir da in der prüfenden Instanz eher sind. Und wir eben aber schon in der Leistungsphase 3 in der Entwurfsplanung sozusagen Leitdetails entwickeln und darauf dann eben eine funktionale Ausschreibung aufbauen. Und das heißt, ab der Leistungsphase 5 sozusagen ist die Schnittstelle, wo der Modulbauhersteller, der GU, dann mit ins Boot kommt. Und wir da dann eben einen ganz intensiven Austausch auch wieder haben, weil wir dann tatsächlich eben in dieser Prüfinstanz sozusagen schauen können, wird das auch wirklich dann in der Werkstattzeichnung und so weiter umgesetzt, was wir uns in der Entwurfsplanung schon gedacht haben.
Das hört sich so leicht an. Also, wenn du das erzählst, das hört sich so an, ja, und dann haben wir das so gemacht, dann haben wir das so gemacht. Aber es gab doch garantiert irgendwelche Herausforderungen bei dem Projekt. Aber was war denn so die größte? Lass uns doch mal ins Nähkästchen gucken.
Ja, also ich glaube tatsächlich, die größte Herausforderung war so die Grundaufgabe an sich, weil ja der Landkreis sozusagen sich mit diesem Gebäude eine Experimentierwiese für neues Arbeiten erschaffen wollte. Und es ist die klassische Verwaltung, die da eingezogen ist. Und das war einfach auch schon im Vorfeld, bevor wir zu dem Projekt gekommen sind, eine ganz große Herausforderung für die Nutzer und Nutzerinnen selbst, weil die wirklich in einem längeren Prozess erstmal gucken mussten, wohin wollen wir denn, was brauchen wir denn als täglichen Arbeitsplatz für das, was wir da tun und wie kann man daraus eben einen reduzierten Arbeitsraum schaffen sozusagen, den wir dann umsetzen. Und das halt wiederum mit erstmal dem etwas starren Modulbauraster übereinzubekommen, war schon eine Herausforderung. Das heißt, wir wurden aber auch sehr früh schon in diesen ganzen Planungsprozess, den die Nutzer und Nutzerinnen erstmal betroffen hat, mit einbezogen. Das heißt, wir hatten Workshops mit den einzelnen Nutzergruppen, die in die Etagen eingezogen sind und haben da dann wirklich auch ganz früh schon angefangen, dieses Möblierungs- und Innenausbaukonzept sozusagen mit reinzubringen.
Ich fand das ganz interessant. Wir haben es uns ja vorhin anschauen können, wie unterschiedlich auch die Arbeitsbereiche eigentlich sind. Wenn ich mir überlege, die Räumlichkeiten im Erdgeschoss verglichen mit den Räumlichkeiten, wo Frau Bastian auch sitzt.
Ja.
An der Stelle auch nochmal Dank an Frau Bastian vom LADAD. Sind ja eigentlich komplett unterschiedliche Bereiche. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer muss man das sich halt so vorstellen. Im Erdgeschoss ist eher so das Klassische, was man so von einem Amt, sage ich jetzt
genau,
mal so,
mit
kennt.
Anlaufstelle genau. Für Bürger und Bürgerinnen.
Genau. Ja. Und dann im ersten Obergeschoss war das. Das ist ja schon eine recht offene Landschaft. Und ich habe mit ihr auch drüber gesprochen, das fand ich total interessant, weil sie auch meinte so von wegen, ja, das hat ja schon auch Pilotcharakter, weil viele Verwaltungen, viele Kommunen etc. ja schon auch vor Ort waren und sich das einfach auch mal angeguckt haben, weil dieses für den Abteilungsleiter, dieses klassische Zellenbüro existiert ja nicht mehr.
Ja, Genau. Ich glaube aber, das ist auch das, was es gerade im Vorfeld dann eben auch schon so ein bisschen schwierig gemacht hat, weil natürlich nicht jeder so offen damit umgeht. Und ich glaube, das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt, dass man das dann auch erst in der Nutzung wirklich merkt, ob es funktioniert oder nicht. Aber wir haben ja sehr positive Rückmeldungen vom Landkreis da bekommen.
Ja, ich glaube, der Landkreis war so mein Eindruck, die sind auch sehr, sehr zufrieden da.
Ja.
Ich glaube, meine Wahrnehmung, die fühlen sich da, glaube ich, auch sehr wohl.
Ja.
Ich fand aber auch da nochmal ganz kurz Ihre Aussage, also von der Frau Bastian, ganz interessant, dass sie sagte, sie haben so viele Besuchergruppen schon da gehabt und es wäre ganz einfach immer, die einen finden es entweder total gut oder die anderen sagen, funktioniert bei uns in der Kommune nicht, weil da will jeder noch sein Reich haben, sein Büro.
Ja.
Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade eigentlich, aber das ist nur jetzt mal eine Bemerkung von mir so.
Ja.
Jetzt ist der Modulbau, oder die Stärke überhaupt des Modulbaus ist ja eigentlich der Faktor Zeit.
Auf jeden Fall.
Wie viele Module von Kleusberg wurden eigentlich in welcher Zeit angeliefert und montiert? Und ich habe jetzt einen Begriff auch, der wurde mir jetzt beim Modulbaukongress mehrfach irgendwie genannt. Also es gibt ja nicht mehr das Richtfest, sondern das Stapelfest. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Module wurden angeliefert und wie war das die Zeitspanne zwischen Planungsbeginn, Stapelfest und letztendlich der Fertigstellung?
Also Planungsbeginn war im September 2019 und das Stapelfest war dann im Oktober 2020. Also das heißt ungefähr ein Jahr, sage ich jetzt mal, bis dann Die Module.
Ja, man verfällt immer so da rein, ne? Das ist
selbst wir noch manchmal. Ja, das ist einfach
aber,
so.
Ja, aber es ist so, aber das, ja.
Ja, die Raummodule geliefert wurden und fertiggestellt dann komplett war es nochmal 7 Monate später, also circa im Mai 21 und da dann tatsächlich auch mit allem, also mit der Möblierung und so weiter. Insgesamt sind es 48 Module, also wir haben 3 Geschosse, 2 Flügel und es gibt diese 6 Sondermodule quasi, die das verbindet, wo die Erschließung, die innere sitzt. Und angeliefert wurden die Module oder der Aufbau der Module war circa 10 Tage. Und es wurde quasi immer so angeliefert, dass das, was an einem Tag montiert werden konnte, geliefert wurde und dann quasi am nächsten Tag das nächste. Also
wir sind ja mit Bussen rumgefahren, das war was weiß ich, so um die Ecke, so 200-300 Meter entfernt, war da, glaube ich, wie so eine Art Lagerplatz,
ja,
so
genau.
Eine Zwischenstation.
Ja, genau. Da haben dann immer sozusagen die Sattelstepper geparkt, die Module abgestellt, damit wir halt diese Straße, die ja eine wichtige Straße in Kranichstein ist, an dem das Gebäude steht, nicht komplett die ganze Zeit gesperrt werden musste.
Was ich auch ganz interessant fand, und das ist mir auch jetzt wirklich da bewusst geworden bei unserem Kongress nochmal oder viel bewusster geworden, wenn ich an Modulbau denke, dann denke ich ja halt wirklich immer in diese Raummodule. Was aber gerade da, finde ich, extrem gut gelungen ist, ist der Bereich dazwischen letztendlich. Also ich habe früher immer gedacht, ja gut, Modulbau, Feierabend, gut. Was mir jetzt viel bewusster wurde, ist, das Modulbau und als Ensemble zu sehen oder auch als ja, vielleicht nicht so ganz ein klassisches Quartier, aber schon als ein Bereich. Das ist mir richtig, richtig bewusst geworden und ich finde diesen inneren Bereich da am Ladadi extrem wichtig. Wie kriegt man das hin, dass man diese Wechselwirkung von Außen- und Innenbereich so gut hinbekommt?
Ich glaube, da ist halt ganz wichtig, dass man immer im Kontext einfach plant und mit dem Ergebnis, dass im besten Falle die vorhandene Situation aufgewertet wird. Und ich glaube, das ist wirklich ganz schön gelungen mit diesem Innenhof, der da entstanden ist, dadurch, dass wir, früher war auf der Fläche einfach ein Parkplatz und ein kleines Pförtnerhäuschen.
Ja, wahnsinnig viel auch entsiegelt. Da, ne?
Genau, auf jeden Fall. Und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, weil die Nutzer und Nutzerinnen da einfach auch Aufenthaltsqualität sich gewünscht haben. Ja. Und durch unsere städtebauliche Positionierung des Gebäudes wurde quasi dieses Ensemble auch nochmal gefasst. Dadurch ist dieser Innenhof entstanden, der durch die Landschaftsarchitektur natürlich auch super aufgewertet wurde. Und zusätzlich haben wir geschafft, die Zuwegung und die Adressbildung für den Ladadi an der Stelle deutlich zu verbessern, weil vorher war das irgendwie sehr schwammig und jetzt hat man so eine ganz klare Linie. Ich weiß, wo der Hauptzugang ist und so weiter und genau.
Es ist ja normalerweise, es ist ja immer so, dass ein Gebäude immer was Individuelles ist und so auf den Nutzer hatten wir ja eben schon mal, so wie so als eine Art Maßanzug angepasst wird. Aber wie bekommt man das jetzt eigentlich hin, dieses Spannungsfeld? Auf der einen Seite habe ich diese Individualisierung in Form eines Maßanzugs und auf der anderen Seite habe ich aber die Standardisierung, die ich ja speziell beim Modulbau, die ja eine Stärke quasi auch vom Modulbau ist. Wie kriege ich das sinnvoll miteinander in Einklang? Wie bekomme ich das realisiert?
Der Maßanzug darf vor allem nicht zu eng genäht werden, ist, glaube ich. Dass man sich einfach die Freiheit der Flexibilität und Veränderung beibehält, gerade in der heutigen Zeit, wo Umnutzung auch immer ein Riesenthema ist. Und ich finde, der Modulbau bietet es genauso wie das konventionelle Bauen. Es gibt natürlich Rahmenbedingungen, an die man sich halten muss. Es ist zum Beispiel das orthogonale Raster, ja. Aber das, finde ich, schränkt die Varianz nicht zwangsläufig ein. Und individuelle gute Lösungen können da trotzdem genauso entstehen, wenn der Gestalter, die Gestalterin mit an Bord ist, auf jeden Fall.
Gestalter, Gestalterin mit an Bord ist eigentlich ein schönes Stichwort. Wie? Oder deiner Meinung nach, wie realisiert man letztendlich eine Art oder wie realisiert man Ästhetik im Modularen, im Modulbau?
Da ist es, glaube ich, wichtig, dass es um Balance geht, dass man versucht, dieses Wiederholende, Wiederkehrende, was irgendwie klassischerweise das Modul oder die Systemmodulbauweise mit sich bringt, irgendwie ein bisschen durchbrochen werden sollte und dadurch irgendwie mit kleinen Details eine gewisse Spannung aufgebaut wird. Ich finde, das ist eigentlich bei uns da für den LADA-D gut gelungen, wenn wir uns die Fassade da zum Beispiel anschauen, wo wir mit ganz kleinen Mitteln versucht haben, an der Fassade ein gewisses Spiel zu erschaffen und dadurch wirkt einfach die Fassade wirklich lebendig und macht da einen ganz, ganz großen Aspekt aus.
Sie wirkt auf der einen Seite lebendig, aber auf der anderen Seite, wenn man dann wirklich in diesem neu geschaffenen Innenraum steht und sieht dann, was so drumherum steht, auch vom Landkreis, dann sieht man auch ganz stark, dass das ist ja kein UFO, was da jetzt mal gelandet ist, sondern das hat ja wirklich einen Bezug.
Ja, genau.
Oftmals heißt das ja, ja, und dann bei dem Gebäude, wir haben Bezug zur Nachbarschaft gesucht. Und du denkst dir so, okay, dann wart ihr anscheinend kurz vorher bei einer anderen Nachbarschaft. Aber ist so. Aber das ist mir da wirklich aufgefallen. Materialität und dieses Spiel letztendlich auch mit den Farben und so weiter. Das ist mir wirklich sehr gut aufgefallen. Also da muss ich mal als Lob zurückgeben, hat man sich dann wirklich Gedanken gemacht und die Nachbarschaft, wie soll ich sagen, um Rat und Tat gefragt.
Ja. Also das war für uns auch wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir zum einen natürlich schon irgendwie der Zeit gerecht sind und nicht sagen, wir versuchen da irgendwas aus einer anderen Zeit nachzubauen, sondern eben modern zu ergänzen, aber eben mit dem Bezug auf den Bestand. Wir haben da wirklich sehr viel Zeit auch investiert, zu schauen, was haben wir für Materialien, was haben wir für Farben und wie können wir das jetzt zeitgemäß ergänzen.
Wir hatten ja auch, ich muss nochmal auf die Keynote des Modulbaukongresses zurückkommen, da ging es ja um das Thema der Baukultur. Und für dich Baukultur und Modulbau ein Widerspruch?
Finde ich nicht, weil Bauen ja immer in einem Kontext passiert, also historisch oder soziokulturell. Und es wird immer das eigentlich gebaut, was zu der jeweiligen Zeit gebraucht wird, gewünscht wird oder technisch auch möglich ist. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, irgendwie durch diesen Vorfertigungsgrad auch Gebäude oder Baustellen einfach viel schneller umzusetzen. Und was ja auch immer, ich meine, Baustelle ist für immer, für alle in der Umgebung eine Einschränkung. Ja. Und das können wir damit ja verkürzen. Und ich glaube, die Herausforderung dabei ist nur, dass man eben, das gilt aber für konventionelle Bauweise genauso, dass man die Gestaltung halt nicht vernachlässigt und dass eben Termine und Kosten nicht so im Vordergrund stehen, dass irgendwie man drin blind drauf losbaut und man irgendwie über die Gestaltung gar nicht mehr nachdenkt.
Du hattest die Zusammenarbeit angesprochen, auch zwischen dem Nutzer, der auch der Bauherr ist und letztendlich auch dem Modulbauhersteller und letztendlich dann auch euch. Mhm. Aber wie, gerade im Speziellen im Modulbau, wie wird sich denn eigentlich da, wird sich die Rolle des Architekten, der Architektin verschieben, verlagern, wie auch immer? Wir hatten am zweiten Tag des Modulbaukongresses ging es in einem der Vorträge darum, dass schon von der Berliner HOVOG zum Beispiel Rahmenvereinbarungen getroffen werden, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, okay, das ist ja alles schön und gut, aber wie vermeidet man denn jetzt endlich irgendwelche gesichtslosen Modulbauten, die auch tatsächlich wie so ein ganz schlechter Modulbau ausschauen? Was wird denn deiner Meinung nach die Rolle des Architekten, der Architektin da zukünftig sein?
Also ich hoffe, dass wir da weiterhin so eine Art, ja, die Qualitätssicherung eigentlich darstellen können. Also wir sollten doch für unsere gebaute Umwelt irgendwie weiterhin einstehen können. Und weil jedes Gebäude, egal ob es jetzt im Modulbau gebaut wird oder nicht, ist individuell. Der Ort, wo es gebaut wird, ist individuell. Der Kontext eben auch. Und auch jede Nutzung ist sehr spezifisch. Und da ist ja die Planungsphase weiterhin total notwendig und wichtig.
Jetzt habe ich ich bin jetzt schon bei meiner Abschlussfrage angekommen. Übrigens, so by the way, sehr angenehmes Gespräch.
Finde ich auch, kann ich nur zurückgeben.
Was wünschst du dir denn eigentlich, wenn es um serielle, modulare oder systemische Bauen geht für die Zukunft?
Offenes Denken, dass man offen ist für das, was da auf uns zukommt, auch noch weiterhin, was sich weiterentwickelt. Kreative und ambitionierte Zusammenarbeit im interdisziplinären Team. Und dass man halt wirklich diesen Grad der Vorfertigung, die Modulbauweise, das serielle Bauen, systemische Bauen, einfach ganz früh in der Planungsphase mit bedenkt und das als Chance sieht. Und dabei eben weiterhin trotzdem individuelle und gute Lösungen und Konzepte zu entwickeln.
Schönes Schlusswort auf eine, auf eine Abschlussfrage. Ja, ich sage an dieser Stelle jetzt schon mal Danke. Und insbesondere, dass ihr einen wesentlichen Teil auch dazu beigetragen habt für, wie ich finde, lässt sich immer, ist immer komisch, wenn derjenige, der sich das ausdenkt, dann sagt, das war eine gelungene Veranstaltung.
Aber, kann ich nur bestätigen, auf jeden Fall.
Aber nichtsdestotrotz, ihr habt euren sehr großen Beitrag dazu geleistet. Ich fand das richtig gut, wie ihr vor Ort wart, wie ihr euch da engagiert habt. Also da vielen Dank an dich.
Sehr gerne, sehr gerne.
Stellvertretend jetzt für Gröninger Architekten. Mein Dank geht aber auch an den Ladadi. Ich muss das nochmal sagen, das geht so schön über den Ladadi. Als auch letztendlich an alle Referenten und Referentinnen, die ihren Beitrag geleistet haben. Ich sag jetzt nicht alle Büronamen auf, nur einfach mal die ganzen Namen. Das ist Professor Dr. Philipp Meuser gewesen. Wir hatten Anne Kettenburg, auch hier aus Darmstadt. Harald Schäfer, Eike Becker, Maximilian Köth, Kim-Boris Löffler. Professor Xaver Egger, auch so ein, ich nenne ihn, Xaver weiß, wie ich das meine, und ich meine das herzlich, so ein Urgestein des Modulbaus. Claudia Becker, auch wiederum hier aus Darmstadt, und Hilal Guskou. Ich glaube, wir hatten eine sehr, sehr große Bandbreite auf dem diesjährigen Modulbaukongress und haben gezeigt, wie vielfältig Modulbau sein kann, womit man teilweise auch gar nicht gerechnet hätte. Und das Ganze ist aber letztendlich am Ende des Tages auch nur möglich, wenn man entsprechende Partner hat, wie die Baumesse München, SH Holz Modulbau, Kleusberg, Mobispace, wo wir auch eine Führung vor Ort hatten in Bensheim. Im Gegensatz zu eurer Führung halt noch am offenen Herzen, genau, sozusagen.
Ja. Im Prozess.
Im Prozess, fand ich auch sehr schön.
Ja.
Fand ich auch schön, wie sie es vor Ort gemacht haben. Nur mal so.
Fand
so
ich bei auch. Es war wirklich eine sehr, sehr interessante Führung da auch nochmal.
Ja, ja. War eine gute Ergänzung. Mhm. Und dann halt Pacarada Group und die WWH, die Worldwide Hospitals, die nochmal einen ganz anderen Bereich aufgemacht haben, wenn es letztendlich um den Modulbau geht. Ja, liebe Julia, ich habe mich schon mal bedankt, jetzt mache ich es trotzdem nochmal. Kann ja nicht schaden, tut ja nicht weh. Also herzlichen Dank auch für das Gespräch. Und das war's schon. Das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet für und mit Architektinnen und Bauingenieurinnen und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle, wie beispielsweise den Podcast. Entwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Abonniert einfach die DBZ, um stets aktuell zu sein, um euch über die neuesten Trends sowie spannende Projekte zu informieren. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es entweder print in der DBZ oder auf www.dbz.de. Vielen Dank für die Gastfreundschaft hier. Mir hat es sehr viel Freude bereitet.
Sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht.
Dankeschön.